Und auf der anderen Seite wollen wir eben, haben wir den Menschen im Vordergrund. Wenn du auf unsere Webseite gehst, siehst du ja Empower. Also wir befähigen Menschen zur Selbstbestimmung. Das ist letztendlich die große unternehmerische Vision, die hinter AGT steckt, die auch ich persönlich jedem Menschen auf der Welt gerne ermöglichen möchte, egal ob er im Norden oder im Süden lebt.
Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir mit GründerInnen, MitarbeiterInnen und Menschen von Unternehmen, Projekten und Organisationen, die bei ihrem täglichen Tun und Handeln sehr viel mehr als nur Profit im Sinn haben. Ich bin Boris, komme aus der PR- und Kommunikationsbranche und beschäftige mich den Großteil des Tages mit Öffentlichkeitsarbeit.
Und ich bin Moritz, bin tätig im Innovationsmanagement und befasse mich seit Jahren mit nachhaltigen Geschäftsmodellen. Und genau diese beginnen eigentlich immer mit einem konkreten Problem. Und so ist es auch in der Folge heute. Und das Problem lautet, mehr als 600 Millionen Menschen in Subsahara-Afrika haben keinen Zugang zu Strom. Die Lösung nennt sich Africa Green Tech, denn die revolutionieren die Energieversorgung in diesen Regionen. Die haben jetzt eine ganzheitliche Systemlösung realisiert, haben mittlerweile schon über 20 Orte wirklich jetzt elektrifiziert. Alles darüber erfahrt ihr heute in der Folge und noch viel mehr. Ich glaube wirklich, mit Thorsten Schreiber haben wir einen super Gast erwischt, der uns über Klimawandel, über Social Business und Co. genug erzählen kann. Viel Spaß.
Für die erste richtige Episode Purpose Projects nach der Sommerpause hätten wir uns sicherlich keinen besseren Gesprächspartner vorstellen können. Was genau die Arbeit von Thorsten Schreiber so wichtig macht und wie sie genau überhaupt aussieht, genau darüber sprechen wir heute mit dem Gründer und CEO von Africa Green Tech höchstpersönlich. Herzlich willkommen bei Purpose Projects, Thorsten.
Danke, dass ich bei euch sein darf.
Ja, auch von mir, Thorsten, herzlich willkommen. Wie geht's dir und wo bist du eigentlich da gerade?
Ich bin ausnahmsweise wieder mal in Deutschland, komme gerade aus dem Senegal und ja, es geht mir gut. Wir bereiten gerade ein paar administrative Themen hier auf. Wir haben ja eine sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne hinter uns und da ist jetzt am 30.07. steht das erste Reporting an und da sind wir gerade dabei, ein bisschen aufzubereiten, wo wir stehen.
Yes, über die Themen, da werden wir garantiert gleich noch sprechen. Da bist du auch wirklich sehr, sehr umtriebig. Da werden wir auch eine Menge von dir lernen können. Lass uns erstmal aber über dich sprechen. Jeder, der sich mit dir beschäftigt, der merkt, dass die Person Mohammed Yunus irgendwie eine große Rolle auch für dich spielt und in deinem Verständnis auch generell von Wirtschaften. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so bei dir im Einklang. Deswegen die Frage, wieso spielt der eigentlich so eine große Rolle für dich? Und für die Leute, die ihn gar nicht kennen, wer ist das überhaupt?
Ja, Mohammed Yunus ist ein Friedensnobelpreisträger und gilt allgemein als Erfinder des Mikrofinanzsystems oder der Idee, Menschen, die normalerweise keinen Zugang zu Krediten haben, weil entweder der Kredit zu klein ist oder eben sie keine Bonität haben, durch Kleinkredite ihnen die Möglichkeit geben, ihr Leben oder ihr Geschäft ins Laufen zu bringen. Und das in der Anfangszeit vor 20 Jahren hauptsächlich an Frauen vergeben. Das waren Kredite zwischen 100 und 1000 Dollar und hatte damit eben einen enormen Erfolg, konnte damit auch aktiv Armut bekämpfen, weil die Frauen eben mit dem Geld sehr sorgsam umgegangen sind und konnten das dann eben auch zurückzahlen. Es hat sich dann in der Geschichte von ihm einiges ereignet, wurde enteignet, und ist eben auch ein Mensch, der dann nicht aufgegeben hat und immer an seine Idee geglaubt hat. Und das ist eben erstmal ein großes Vorbild. Ich hatte dann später, als wir selber auch eine gewisse Bekanntheit bekommen haben, die Chance, ihn zu treffen, zum Beispiel auf dem Social World Summit. Und als er dann erfahren hat, was Aida und ich machen, hat er uns also sehr wertgeschätzt und gesagt, Mensch, ich habe ja schon viel erreicht, aber ihr seid auch nochmal gar nicht schlecht. Und seitdem sind wir Freunde. Und ich bin immer jedes Jahr bei seinem Geburtstag eingeladen und er ist mein Mentor geworden und wie gesagt ein großes Vorbild und seine Lehren des Social Business, darüber werden wir sicher noch sprechen, aber er ist ganz sicher einer der wichtigsten Mentoren für mich selbst.
Das hört sich sehr gut an, sehr cool auf jeden Fall, dass es da auf jeden Fall auch bei euch so eine persönliche Bindung gibt. Stichwort Social Business. Jetzt ist es ja so, dass wir natürlich sehr viele inhaltliche Überschneidungen haben thematisch, sonst wärst du ja gar nicht hier. Bei Moritz und mir war es, glaube ich, so, ich weiß nicht, wie es bei deinen anderen Podcast-Interviews bis jetzt war, wir sind durch dich oder auf dich auch aufmerksam geworden, weil wir selber, also Moritz und ich, sehr aktiv bei LinkedIn sind. Und das ist bei dir nicht anders. Du haust gerne mal Leuten auch Kommentare um die Ohren, sage ich jetzt mal so ganz plump, die ja von sich aus oder von Unternehmensseite aus Dinge posten zu Themen Klimawandel, Klimaschutz und so weiter und so fort. Und ich sag mal, versuchst die mit deinem Kommentar darauf hinzuweisen, dass die vielleicht nicht ganz so richtig liegen. Wie würdest du das aus deiner Sicht beschreiben? Was verstehen die meisten Leute jetzt speziell auf LinkedIn deiner Meinung nach nicht, wenn es um diese Themen geht?
Gut, das hat mehrere Dimensionen. Ich habe da so ein paar Postings vor Augen, die du da wahrscheinlich gelesen hast. Also erstmal ist zum Grundverständnis, ich habe seit längerem eine eigene Marke. Also ich selbst sehe mich durchaus als Aktivisten, der eben auch politisch aktiv ist. Ich habe ja, wenn du ein bisschen in meiner Vita guckst, durchaus eine politische Vergangenheit. Ich habe zwischen 2008 und 2012 die Piratenpartei aktiv unterstützt, war dort der Social-Media-Koordinator für die Bundespartei und habe in dieser Zeit eben versucht, über Politik die Themen Klimaschutz und Freiheit und so weiter, Themen, die der Piratenpartei gar nicht so angesagt werden. Aber zu dem Zeitpunkt waren wir wirklich eine sehr spannende Truppe. Und dort habe ich eben versucht, tatsächlich parteipolitisch aktiv zu sein, musste dann aber lernen, dass das nicht das richtige Betätigungsumfeld für mich ist. Bin dann von der Schwarmpolitik in die Schwarmfinanzierung gekommen, habe dann 2012 mit Patrick Meinl zusammen Betterwest gegründet und bin dort dann wirklich viel tiefer eingetaucht in die Klimaschutzbewegung. Habe dort auch ganz spannende Akteure kennengelernt, Claudia Seifert oder auch hier den Ernst-Ulrich von Weizsäcker, der das Buch Faktor 5 geschrieben hat. Und mir wurde dann erstmalig wirklich bewusst, was für eine enorme Chance wir haben im Klimaschutz. Es wird ja allgemein so ein bisschen gerade in der politischen Debatte so verstanden, dass es eben nur durch Verbote oder sehr, sehr harte Regeln überhaupt noch aufzuhalten ist. Aber in dieser Zeit habe ich eben auch gelernt, dass wir unseren Lebensstandard nicht unbedingt verringern müssen und trotzdem können wir nachhaltiger leben. Und diese Energiebeispiele waren ja dann auch 2014 der Grund für die Gründung von Africa Greentech. Zurück zu deiner Frage LinkedIn. Da gibt es eine eigene Geschichte dazu. LinkedIn war in den Jahren 2008, 2009 in Deutschland gar nicht groß aktiv. Da war die deutsche Plattform Xing, ehemals OpenBC, eigentlich so der Platzhirsch.
Da warst du sogar auch irgendwie Xing Ambassador oder so, glaube ich, ne?
Ganz genau. Ich habe da eine Netzwerkerkarriere gehabt, war da sehr, sehr aktiv. Das kam aber auch durch die Piraten. Und in der Zeit habe ich eben auf Xing sehr, sehr große und starke Gruppen moderiert. Und ich wurde dann angesprochen von LinkedIn-Gründer aus Kalifornien, der eben gesagt hat, Mensch, wir kommen in Deutschland nicht richtig auf den Markt. Kannst du uns mal unterstützen? Du scheinst ja auf Xing eine super Vernetzung zu haben. Und da habe ich damals drei Veranstaltungen gemacht mit dem LinkedIn-Gründer Konstantin Gürike. Der ist Deutscher. Das war, bevor LinkedIn an die Börse gegangen ist. Und in der Zeit haben wir dann im Prinzip LinkedIn Deutschland aufgebaut. Deswegen habe ich auch diesen LinkedIn-Insider-Badge. Also ich habe letztendlich so die Community in Deutschland, sage ich mal, kick gestartet. Und das führt dazu, dass mein Account heute auch noch sehr gut durchdringt im Algorithmus. Und das habe ich dann natürlich jetzt in der letzten Zeit auch stark genutzt, um Botschaften, für die ich stehe und hinter denen ich stehe, zu machen. Und ich trete da Leuten auf die Füße, das stimmt, weil ich auch glaube, dass es notwendig ist, dass wir eben keine Zeit mehr zu verlieren haben. Und was ich überhaupt nicht leiden kann, sind Leute, die diese Nachhaltigkeitsbewegung oder gar die Social-Business-Bewegung missbrauchen, um entweder green zu washen oder sich eben in irgendeiner Form besser darzustellen, als sie tatsächlich sind. Und da bin ich dann eben auch durchaus mal unangenehm.
Also Thorsten, also ich feiere das echt mega. Du benutzt ja auch immer den Hashtag nixblabla. Auch das finde ich allein schon lustig und man sieht ja auch die Interaktion darunter. Es regt ja überhaupt mal auch an, darüber zu diskutieren, genauso wie wir ja jetzt schon wieder eine Diskussion auch anfangen. Deswegen merkst du ja auch, dass du allein durch so einen Kommentar vielleicht manchmal sogar einen Impact generieren kannst. Aber auch krass, dass du bei LinkedIn Deutschland hier auch so mitgewirkt hast. Das war mir jetzt zum Beispiel gar nicht so bewusst, aber du hast irgendwie überall deine Finger mit drin. Da kommen wir ja später auch noch drauf zu. Einmal bei dir zu bleiben.
Ich spare mir für jeden Podcast eine besondere Überraschung auf und die war jetzt für euch.
Hey, stark. Profi. ja, also genauso wie du deine Geschichten aufbewahrst, haben wir ja vielleicht auch noch welche für später. Im Interview mit der Deutschen Welle hast du gesagt, dass bei der Fluchtursachenbekämpfung die Projekte häufig auf der falschen Seite anfangen. Wenn man dich jetzt kennenlernt, das wird auch die Brücke werden, jetzt zur Africa Green Tech, kann ich mir vorstellen. Was meinst du damit?
Na, das kommt daher, dass ich sehr, sehr gut befreundet bin mit den beiden Köpfen bei CI und Sea-Watch. Und wir tauschen uns sehr stark aus über das Thema, wie kann man eigentlich verhindern, dass Menschen überhaupt ertrinken und gerettet werden müssen. Und die beiden haben mir auch sehr wertschätzend zu verstehen gegeben, dass sie mich auch seit Anfang an verfolgen und dass, wenn ich erfolgreich wäre, sie nichts mehr zu tun hätten. Und das würden sie sich wünschen.
Einmal da ganz kurz. Der Johannes Bayer war bei uns im Podcast und hat gesagt, dass wir dich einladen sollen. Also da sieht man schon, dass ihr euch hier gut kennt.
Ja, klar, weil es gibt eine... Es gibt, weißt du, in der deutschen Szene gibt es wenig Menschen, die sich wirklich intensiv mit geopolitischen Zusammenhängen auseinandersetzen. Wir haben leider immer nur sehr kurze Botschaften. Und das ist schade, weil die Zusammenhänge, wie Flucht entsteht, insbesondere aus dem Sahel, die sind eben komplex. Und wir haben dort eine große Verantwortung. Und was ich damit ausdrücken wollte, ist, dass wir sozusagen nicht... Die Bilder, die wir kennen jetzt von Frontex oder von den Flüchtlingen, die im Meer ertrinken oder gerettet werden müssen, dass wir nicht so sehr diese Bilder in unserem politischen Handeln als Anlass nehmen müssen, sondern wir müssen viel früher ansetzen. Also ich glaube, das ist eben etwas, was ich versuche mit meiner Arbeit auch zu beweisen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, wesentlich kostengünstiger mit Menschen umzugehen, als sie dann in irgendwelchen Lagern in Griechenland oder so zu behandeln, sondern wir müssen viel früher ansetzen, wie entsteht das? Das tut weh, weil es eben ein Spiegel ist, in den wir schauen müssen. Und das wollen Politiker nicht gerne und das will jeder Einzelne von uns eigentlich nicht. Und das ist mein Thema.
Du hast es gerade selber schon angesprochen, das alles ist ein sehr großer, sehr komplizierter Themenkomplex, durch den man, hast du gerade schon selber gesagt, als normaler Mensch oder Interessierter nicht unbedingt durchblickt. Gerade hast du gesagt, aber auch, dass 2014 dann quasi so ein bisschen der Startschuss gefallen ist für Africa Green Tech, worüber wir auch hauptsächlich heute reden wollen. Vielleicht mal die ganz banale Frage am Anfang: Wie ist die Idee dazu überhaupt entstanden und was hat dazu geführt, dass Africa Green Tech dann ins Leben gerufen werden konnte?
Ja, es gab einen auslösenden Moment, der ist auch oft schon dokumentiert worden. Das war der Besuch von einem Dieselkraftwerk. Aber Dieselkraftwerk ist jetzt nicht irgendwie dieses Ding, was man sich da mit so einem Handkurbel anzieht zum Campen, sondern es ist ein Gerät, was in der Halle steht und 20 Megawatt Strom produziert. Und dieses Ungetüm war für mich so eine Mischung aus Schock und Faszination. Zu dem Zeitpunkt war ich, wie gesagt, mit BetterVest dabei, Energieeffizienz populär zu machen in Deutschland, also Energie zu sparen. Und wir haben zu dem Zeitpunkt kleine Projekte umgesetzt, so in Fitnessstudios haben wir LEDs ersetzt, also Heizungen durch BHKWs in Mehrfamilienhäusern. Es waren tolle Projekte, finde ich immer noch auch gut und richtig. Aber es war so eine Steigerung von, keine Ahnung, von 70% Effizienz auf 95 oder 85. Und dann stand ich eben vor diesem Monster und da wurde mir so klar, dass das letztendlich, was ich im Moment mache in Deutschland, im Vergleich zu dem, was ich hier leisten könnte, wenn es mir gelingt, solche Geräte abzuschalten, das war eben für mich dann einfach der Auslöser, dass ich gesagt habe, da kümmere ich mich jetzt drum. Das Ding mache ich platt, ja. Das war so der Gedanke, den ich hatte. Und tatsächlich waren es dann am Anfang noch gar nicht die heute entwickelten Geschäftsmodelle, die wir mit Africa Green Tech verfolgen, sondern die Idee war letztendlich erstmal dieses Dieselkraftwerk durch etwas anderes, besseres zu ersetzen. Und das war damals ein Müllverbrennungskraftwerk, was ich bauen wollte, weil an dem Tag, Zusätzlich zu meinem Besuch in dem Kraftwerk gab es auch noch so eine Art Generalstreik, wo die Menschen aus Wut ihren Müll auf die Straßen geworfen haben, den auch noch angezündet, zwar so richtig wie so eine Endzeitstimmung. Und das hat mir richtig so Grusel gegeben. Dann sage ich, Mensch, warum lösen wir nicht zwei Probleme auf einmal? Und dann sind wir nach Hause gefahren, nach Deutschland, und ich habe dann einen Partner gefunden hier in Deutschland, der eben auch viel in Europa, viel solche Müllverbrennungskraftwerke betreibt oder gebaut hat. Hier wird das ja, wenn dann, hauptsächlich für Wärme verwendet. Also der Müll wird verbrannt und dann eben in Fernwärme umgewandelt. Aber es gibt eben auch durchaus die Möglichkeit, das in Strom zu wandeln, indem man Flüssigkeiten erhitzt, die dann durch Turbinen laufen. Und so eine Anlage wollte ich dann für Mali bauen, habe mir dann noch so ein Exklusivdistributionsrecht für Afrika besorgt, weil der Typ wollte noch gar nicht in Afrika gar nichts machen. Und bin dann eben losgezogen. Und dieses Losziehen nach Investoren suchen, das hat mich dann so sehr geprägt. Und das hat am Ende dann auch zu dieser Containerisierung geführt. Die Geschichte, ich versuche es kurz zu machen, ich war bei ganz vielen Investoren, alle haben gesagt, Mali investiere ich nicht, völliger Wahnsinn. Und in dem letzten Investorengespräch habe ich dann aus Wut gesagt, wenn sie nicht investieren wollen, weil irgendwie ein politischer Umsturz ist, dann garantiere ich ihnen, dass ich dieses Müllverbrennungskraftwerk einfach abbauen kann. Weil wir hatten das alles containerisiert geplant. Und dann hat der Anwalt, war das, von so einem Family Office in Frankfurt, dann gesagt, ja, das ist interessant, das ist ein mobiles Asset. Bis dahin wusste ich nicht, was das ist. Heute weiß ich natürlich, dass mobile Investitionsgüter anders bewertet werden können. Du kannst sie theoretisch rückverpfänden. Und daraus entstand dann eben diese Idee mit den mobilen Solarkraftwerken. Dass wir die dann später in Dörfern einsetzen, das hat sich dann so entwickelt. Und zu dem ersten Zeitpunkt, das erste Kraftwerk haben wir ja 2015 aufgebaut in dem Dorf. Da hatten wir noch ein ganz naives Geschäftsmodell. Da wollten wir den Container an das Dorf verkaufen. Sind da natürlich auch gnadenlos gescheitert. Aber das, was heute Afrika Cleantech ist, ein langjähriger Prozess von 7 Jahren, von ständig auf die Nase fallen und wieder aufstehen und wieder auf die Nase fallen und wieder aufstehen. Und heute sind wir natürlich mit einem Modell unterwegs, was ganzheitlich sehr durchdacht und sehr leidvoll erarbeitet wurde.
Ja, interessant, wie ihr euch da Schritt für Schritt dahin bewegt hat, wo er jetzt auch heute steht. Ich weiß, dass, wenn wir in 2 Jahren sprechen, sowieso wieder schon viel passiert sein wird. Aber wir sind jetzt gerade 2021, 12. Juli. Deswegen jetzt gerade, wenn man sich mit euch beschäftigt, ist euer Steckenpferd ja eure Impact-Zeit. Das heißt, ihr geht in die Dörfer. Du hast viel gerade von Containern gesprochen. Das heißt, man kann sich das wirklich so vorstellen, ihr produziert die Container. Ja, und dann versorgt ihr das Dorf mit, ich kürze das jetzt ab, mit Strom, mit Kühlung, mit sauberem Wasser und der Möglichkeit für Kommunikationsmöglichkeiten. Also ich glaube, ihr habt so Satelliten, die ihr da noch verbaut, richtig?
Genau, das sind die 4 Grund-Basis-Infrastruktur-Dienstleistungen, die wir dann in so einer Impact-Zeit erbringen. Es gibt noch viel mehr, aber das ist, sag ich mal, die Basis, technologisch gesehen.
Da merkt man schon, dieses Ganzheitliche, was du gerade angesprochen hast, leuchtet einen da, glaube ich, ein. Was einen aber nicht direkt einleuchtet, ihr seid ja ganz bewusst kein NGO, sondern Unternehmen. Und ich glaube, dein Verständnis da sehr ähnlich auch zu dem, was Boris und ich haben, ist, dass Purpose und Profit auch Hand in Hand gehen. Deswegen auch vielleicht eine plumpe Frage, wie verdient Africa Cleantech eigentlich Geld damit?
Ja, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Da sind wir wieder beim Anfang, also kommen wir zurück zu Mohamed Yunus, der Idee des Social Entrepreneurship oder Social Business. Die Definition ist recht schwammig, die gibt es weltweit natürlich mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen. Insgesamt sind es eigentlich 6 Kategorien, in denen man überhaupt Geschäfte strukturieren kann. Ganz rechts, wenn man das jetzt mal auf einer Skala sehen würde, haben wir das traditionelle Geschäftsmodell von rein profitorientiert. So sind alle DAX-Unternehmen, so funktioniert die ganze Welt, die Finanzwirtschaft. Und die führt uns zu dem Ergebnis, dass unser Planet gegen die Wand fährt. Auf der ganz anderen Seite hast du dann das traditionelle Charity oder auch Philanthropie. Das ist allerdings nach meiner Auffassung eben fast genauso schlecht wie das andere, weil es basiert oftmals auf dem Entzug des Vermögens der vermögenden Unternehmer, die diese DAX-Unternehmen führen. Die entziehen normalerweise dann ihr Vermögen und setzen das in eine Stiftung. Und mit diesen Stiftungen werden dann andere NGOs die zum Beispiel humanitäre Hilfe leisten, dann finanziert. Ein sehr prominentes Beispiel ist Bill Gates, der sozusagen sein Vermögen aus Microsoft entnommen hat und dann eben in die Bill und Melinda Gates Stiftung eingebracht hat. Wenn du dir dann die Wirkungen dieser Stiftungen genauer anschaust, dann kommst du auf solche recht negativen Umstände, dass solche Großstiftungen ganze Gesundheitssysteme beeinflussen oder eben Impfkampagnen oder andere Dinge. Das kann man gut oder schlecht finden. Das ist nur das Spektrum. So, und der Social Business Ansatz von Yunus ist letztendlich, dass man das Beste aus beiden Welten nimmt und eben Purpose-Driven Entrepreneurship macht. Das heißt, man nimmt den wichtigsten Wert, der da ist, nämlich das Gemeinwohl oder die Gemeinwohlorientierung, setzt man sozusagen vor das Ziel des Profits. Und fertig ist das Social Business. Und genau das ist letztendlich auch das, was wir tun. Wir sind im Kern ein Unternehmen, also wir lösen Probleme unternehmerisch, kommen wir gleich zu. Du hast dir die vier Grundprobleme schon genannt. Die sind erstmal für jemanden, der hier im globalen Norden wohnt, kein Problem, weil Strom kommt aus der Steckdose, Wasser aus dem Wasserreservoir und Internet haben wir auch an jeder Stelle. Kühlketten garantieren wir ebenfalls. Aber in Ländern, in denen wir aktiv sind, sind alle vier Grundbedürfnisse eben katastrophal. Und wir lösen, also die unternehmerische Seite bei uns ist eben der Technologieansatz. Das heißt, wir versuchen durch dezentrale Energieversorgung erneuerbar diese Lösungen anzubieten. Und auf der anderen Seite wollen wir eben, haben wir den Menschen im Vordergrund. Wenn du auf unsere Webseite gehst, siehst du ja Empower. Also wir befähigen Menschen zur Selbstbestimmung. Das ist letztendlich die große unternehmerische Vision, die hinter AGT steckt, die auch ich persönlich jedem Menschen auf der Welt gerne ermöglichen möchte, egal ob er im Norden oder im Süden lebt. Und uns gelingt das eben dadurch, dass wir eine Balance schaffen zwischen Rendite, also kommerziellen Ertrag auf Geld und eben dem Projekt selbst. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Gleichung, das kann ich dir jetzt schon sagen. Zurück zu der Ursprungsfrage, wir verkaufen all diese Dienstleistungen zu einem fairen Preis. Und dadurch ergibt sich ein Umsatz und mit diesem Umsatz können wir eben Kredite zurückbezahlen. Das heißt, anders als das die NGOs machen, die spendenbasiert ihre Projekte umsetzen, nehmen wir Kredite auf und denen zahlen wir zurück, indem die Menschen für die Dienstleistung bezahlen. Und wir finanzieren uns selbst dann eben über die Operations, das heißt, indem wir diese Projekte betreiben, nicht verkaufen, also wir verkaufen das nicht an irgendjemanden, sondern wir betreiben unsere Technik selbst. Und das gibt wiederum das Vertrauen bei den Menschen, dass wir nicht einfach irgendwas abstellen und dann wieder verschwinden. Und das hat zu dem Umstand geführt, den viele Leute gar nicht so richtig bewusst ist, dass die Menschen uns als Unternehmen vertrauen, ein Problem zu lösen, was deren Regierungen oder eben auch andere NGOs nicht lösen können, weil sie eben immer wieder verschwinden, nachdem sie ihre gespendete Ware sozusagen absetzen. Das ist ein Grundproblem der Entwicklungshilfe, die wir eben auch adressieren. Das heißt, legen wir uns mit allen im System an, auf der rechten Seite mit den Unternehmen, auf der linken Seite mit NGOs, mit der Entwicklungshilfe als solche, sowohl politisch als auch mit den Organisationen, weil wir immer an der Seite der Menschen sind und das ist anstrengend.
Ja, das glaube ich, das war ein guter abschließender Satz. Glaube ich auf jeden Fall, dass es anstrengend ist. Mali ist ein Land, was du gerade selber schon angesprochen hast, wo ihr sehr aktiv seid. Niger ist ein anderes Land in Afrika, wo ihr ebenfalls sehr aktiv seid. Wenn wir richtig informiert sind, dann habt ihr Stand heute bereits 20 Dörfer so um den Dreh elektrifiziert und dadurch schon über 100.000 Menschen geholfen. Dazu erstmal Glückwunsch. Allein das ist schon mal eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Euer Ziel ist es aber, bis 2030, glaube ich, knapp 3 Millionen Menschen mit Strom zu versorgen. Was denkst du deiner Meinung nach, welche Faktoren müssen bis zu diesem Zeitpunkt greifen oder was muss sich schneller oder weniger schnell verändern, damit das ein realistisches Ziel wirklich ist?
Ja, das sind jetzt mehrere Fragenkomplexe. Vielleicht nochmal zurück zu dem, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Das große Problem bei vielen Social Businesses ist, dass sie in sich nicht skalierbar sind. Das heißt, es gibt eine gute Idee, du hast zum Beispiel vielleicht einen Gründer oder auch ein tolles Team, Aber es ist sehr schlecht, das in global oder in mehreren Regionen zu skalieren. In unserem Fall haben wir das eben von vornherein so angelegt, dass das Grundprinzip der Impact-Zeit eben überall einsetzbar ist. Und unser Markt ist riesig. Wir haben im Moment 600 Millionen Menschen ohne Strom im globalen Süden, südlich der Sahara. Und wenn du das jetzt umrechnest, so eine Containerlösung, wie wir sie haben, versorgt zwischen 3.000 und 5.000 Menschen, dann kommst du eben auch auf recht große Zahlen. Die 3-Millionen-Zahl entsteht übrigens auch aus Presse, die uns immer wieder gefragt hat, meine Frau und mich, wo wollt ihr denn dahin mit eurem Konzept? Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, für jedes eigene Kind versorgen wir 1 Million Menschen. Das ist so unser Ziel bis 2030. Ja, bei 3 Kindern macht das eben die 3 Millionen. Seitdem bekommen wir immer solche komischen Karten, wir sollen mehr Kinder kriegen. Aber das ist ein anderes Thema. Also das ist sozusagen aus der Kommunikation stammend. Jetzt mal aber ganz Butter bei die Fische. Wir haben im Moment 25 Standorte. Und es hängt nur an der Finanzierung. Das heißt, mit viel Geld könnten wir sehr schnell weitere Standorte entwickeln. Um euch mal so ein bisschen in die Karten gucken zu lassen, wir sind ja momentan in 5 Ländern aktiv, wo wir das sogenannte Betreibermodell umsetzen wollen. Und in all diesen Ländern gibt es Tausende, Zehntausende von Dörfern. Und mittlerweile sind wir technisch auch in der Lage, so Vororte von Städten dezentral zu versorgen, weil auch die großen Städte kommen alle durch das extreme Bevölkerungswachstum an ihre Grenzen. Und die Impact-Zeit ist ja, wie du sehr richtig gesagt hast, nicht nur Strom, sondern eben auch Kühlkette. Und Kühlkette hat eben gerade in diesen Vorstädten ein enormes Potenzial auch. Und wir müssen ja nicht immer eine Full-Impact-Zeit machen. Ja? Also wir haben Dörfer, die sind vielleicht von jemand anders elektrifiziert. Die könnte dann noch Trinkwasser brauchen und Kühlkette. Insofern ist unsere Lösung durchaus auch in kleinerem Maßstab überall umsetzbar. Vielleicht habt ihr es gesehen, wir haben jetzt einen Kühlschrank entwickelt, der eben bis zu 12 oder 15 Stunden ohne Strom durchkühlt. Und das sind eben Entwicklungen, die wir auch aus der dezentralen Energieversorgung gelernt haben, dass selbst wenn Strom da ist, heißt es nicht, dass der Strom 24 Stunden bereitsteht. In den meisten Metropolen Afrikas gibt es bis zu 6 Stunden Stromausfall am Tag. Und das ist eben letztendlich alles, und das wird übrigens nicht besser durch das Bevölkerungswachstum und die Wirtschaftsleistung, die anspringt in manchen Ländern, wird ja die Nachfrage nach Strom größer und dadurch das Problem. aber die Frage, die sich ja, glaube ich, von dir stellt, ist, können wir das überhaupt leisten? Ja? Also schaffen wir das von 20 auf 500 sind es übrigens, das ist die Ziffer, die wir bis 2030 uns vorgenommen haben, also 500 Standorte. Ich habe diese Pipeline jetzt im Prinzip vor mir liegen. Das heißt, ich habe 500 Standorte, sind sogar mehr, die wir versorgen könnten, wenn wir das Investitionskapital für die Anlagen hätten. Und da beißt sich jetzt leider das Problem. Es ist leider nicht genügend Kapital für diese extrem gefährlichen oder schwierigen Regionen vorhanden. Es ist wahnsinnig viel Geld da, nicht missverstehen. Aber die Bereitschaft der Investoren, in exakt diesen Länder zu gehen, in denen es so schwierig und so wichtig wäre, da ist dann eben das Risikobewusstsein zu hoch.
Ja, also ich kann es mir vorstellen, aber erstmal euer Geschäftsmodell ist sehr, sehr smart, ne? Dieses Modulare, was du gerade auch beschrieben hast, ne? Dass manche vielleicht dann auch nur ein Fünftel Impact-Zeit sozusagen brauchen. Das gepaart mit diesem Riesenmarkt, das ist schon einfach Wahnsinn. Da der große Faktor Risiko. Lass uns da nicht jetzt die Spirale da reingehen. Ich würde aber viel lieber in diese Diskussion, du hast gesagt, ja, es kommt eigentlich auf das Geld an, darauf eingehen. Mir fällt gerade ein anderes Beispiel ein, die auch schnell wachsen wollten und die haben vielleicht den Shortcut gemacht, und zwar Oatly. Die haben sich gedacht, ach, wir nehmen Geld von Blackstone. Da gab es auch einen recht großen Shitstorm von den Leuten, weil die gesagt haben, ey, Oatly, ihr seid eine Firma, die für die und die Werte einsteht und jetzt arbeitet ihr mit einem Investor zusammen, der unter anderem Amazonas abholzt. Bei euch, ihr hattet so eine Diskussion auch mal, das hattest du auch bei LinkedIn sogar mal als Umfrage, glaube ich, gemacht. Da hast du die Frage gestellt, dürfen wir als Africa Green Tech Geld annehmen von den großen Ölkonzernen? Weil, wenn ich es richtig verstanden sind das genau die auch, die in typischer Weise in Africa Green Tech eigentlich investieren würden. Ja, vielleicht eine gute Rendite, großer Markt, Risiko können die eingehen. Ende vom Lied war, ihr habt entschieden, wir nehmen das Geld nicht an. Anders als Oatly beispielsweise. Und ja, jetzt haben wir dich als einer der Geschäftsführer ja auch dann von Africa Green Tech, beziehungsweise einer der Gründer. Erzähl mal so ein bisschen von hinter den Kulissen. Wie war das, eine schwierige Diskussion oder wart ihr euch alle einig? Erzähl mal.
So, du möchtest, dass ich Geheimnisse aus dem Nähkästchen ausplaudere. Ja, tatsächlich, diese Oatly-Diskussion haben wir auch verfolgt. Die war ja früher. Und wir hatten dann Angebote von zwei der Big Five in Gespräche einzutreten. Dazu muss man wissen, dass der dezentrale Energiemarkt von diesen Big Five ganz stark adressiert wird. Also sämtliche unserer Wettbewerber haben bereits größere Investitionssummen von diesen Big Five bekommen. Und es geht also hier auch um die Frage, gibt es Africa Green Tech überhaupt noch in Zukunft? Also das ist eine existenzielle Frage. Es ist nicht nur eine moralische oder ethische Frage, sondern auch eine existenzielle. Und wenn man dann 120 Mitarbeiter hat, so wie ich, dann stellt man sich diese Frage gerade nach so einer Pandemie natürlich auch. Und die Frage, ist das Geld schmutzig? Die stellte sich dann eben in der Spitze, als wir gemerkt haben, dass auch im Team, und darauf zielt ja eine Frage, da völlig kontroverse Meinungen haben. Bis hin, dass der ein oder andere gesagt hat, Thorsten, wenn du Geld nimmst von dem und dem Konzern, dann bin ich raus. Und das hat mich dann nicht nur nachdränglich gemacht, sondern ich war ja eigentlich auch auf der, also wir sind zwei Vorstände. Wolfgang als der CFO wollte die Gespräche weiterführen, aber gar nicht jetzt, weil er mit Ölkonzernen zusammenarbeiten will, sondern eben aus dieser existenziellen Frage her. Er sagt, wenn alle unsere Wettbewerber Geld von denen bekommen, dann müssen wir uns zumindest damit auseinandersetzen. Und ich war eben von Anfang an sehr kritisch. Und tatsächlich hat es dann ein Kommentar von dem Polarstern-Gründer Florian Hinle ausgelöst, die meine Entscheidung. Weil Florian, mit dem arbeiten wir auch zusammen, also die finanzieren momentan ein Projekt von uns in Madagaskar. Und Florian hat ganz klar gesagt, wenn du mit XY zusammenarbeitest, dann können wir nicht mehr mit euch arbeiten. Und da habe ich mir dann wirklich so ein bisschen diese Frage gestellt, gutes Geld, schlechtes Geld. Und darauf kam dann diese von dir erwähnte Umfrage, wo ich das offen mit allen geteilt haben, die mich kennen und auch anderen. Und da haben interessanterweise auch die Leute mitgelesen aus den Konzernen. Und da haben auch deutsche Energieversorger mitgelesen und Politiker. Ich wollte es gar nicht so groß machen. Ich wollte eigentlich nur meine Kumpels fragen, hey Leute, was denkt ihr darüber? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass der Post dann irgendwie 100.000 Seitenaufrufe bekommt. Aber letztendlich war der Spannende, dass die Abstimmung ja 70-30 war. Das heißt, 70% meiner Follower, also unserer Peer Group, jetzt zurück zu dem Oatly-Beispiel, ja, waren ja dafür, sagen, Moment, ist Energie und wenn sich diese Konzerne wandeln, dann dürfte das nicht verhindern. Es gibt kein schlechtes Geld, wenn ihr mit dem Geld Gutes tut, bababababa. Und es waren eben ein Kern von Leuten, die gesagt haben, das geht gar nicht. Also, dass du darüber nachdenkst, ist schon, tue ich dich schon entfollowern, ja. Und ich habe dann echt nächtelang mit mir gerungen. Ich habe nicht mehr geschlafen. Und eines Morgens bin ich dann aufgewacht und habe gesagt, nee, egal, was die anderen denken, du verrätst dich selbst, weil du hast das Unternehmen Africa Green Tech ja gegründet auf diesem Dieselgenerator. Und da kommen wir zurück zu der Ursprungsgeschichte. Ich habe mir wirklich vorgenommen, diese Dieselgeneratoren abzuschalten. Und dann kann ich ja nicht dieses, also es geht einfach für mich nicht. Und das habe ich dann mit dem Team besprochen. Habe gesagt, Leute, also ich bin da jetzt ganz klar. Und ich würde das auch gerne bekannt geben, dass wir das nicht machen. Und ich konnte dann tatsächlich die ganze Mannschaft hinter mir vereinigen und heute ist auch der Wolfgang dafür. Grund dafür ist übrigens, dass die beiden Konzerne uns sehr, sehr böse und unverschämte E-Mails geschrieben haben, mit dem Wunsch, diese Postings wieder zu löschen, weil das wohl auch in ihrer Mitarbeiterschaft zu kontroversen Diskussionen führte. Und denen rennen jetzt ein bisschen die Leute weg. Das ist also sehr, sehr spannend. Ich will jetzt bewusst keine Namen nennen, aber wenn man ein bisschen recherchiert, ist der eine oder andere Konzern zwischenzeitlich ja auch verklagt worden. Und da tut sich eine ganze Menge. Und ja, ich weiß nicht, ob wir das ausgelöst haben, aber sicher haben wir das verstärkt, ja.
Krass, also sehr spannende Insights auf jeden Fall. Ich glaube, genau die oder eine ähnliche Antwort wollte Moritz damit bezwecken. Aber es ist ja auch einfach mal wirklich spannend zu hören, wie das dann so abläuft und wie dann unternehmensintern auch darüber nachgedacht wird. Und die Prozesse, die kriegt man ja überhaupt nicht mit, was ja auch logisch ist.
Ja, aber, und auch allein, dass der CFO sagt, ey, wir müssen das hier mal wenigstens mal näher in Betrachtung ziehen, ist auch vollkommen richtig. Aber ich ziehe meinen Hut davor, vor so einer Entscheidung, auch wenn das von außen, also diesen bewusst sich dazu öffnen, auch gegenüber seiner Peer Group. Ich glaube, das hilft. Und selbst wenn dein Kumpel von Polarstern dir dann auch sagt, so, ey, Thorsten, wenn du das machst, dann geht unsere Zusammenarbeit nicht. Das ist auch krass. Ich glaube aber, das ist schon so ein bisschen so ein Blick in die Zukunft, wie auch vielleicht mal Wirtschaften auch sein kann, ne? Also so ein bisschen so eine No-Go-Area, wo man dann vielleicht im Bereich Öl dann schnell auch ist und sagt, okay, ey, du machst die Umwelt damit kaputt, du bist mit denen in einer Partnerschaft, dann arbeiten wir auch nicht zusammen. Da geht es vielleicht anderen Unternehmen genauso in Zukunft.
Ja, es ist eine Gratwanderung, weil du musst natürlich, wenn du Veränderungen möchtest, also Change, musst du ja auch offen sein, dass die Leute, die sich verändern wollen, dem Weg auch mitgehen. Also nur Konfrontation bringt nichts, also Autos anzünden im Bankenviertel, um gegen die Globalisierung zu kämpfen, ist nicht unbedingt der richtige Weg. Also ich war früher eher auf der radikalen Ecke, aber ich habe mich durch die Erfahrung mit Africa Green Tech sehr stark geöffnet. Also den Dialog suche ich immer noch, auch mit den ganz krassen Leuten. Aber meine Position ist relativ klar. Entweder bewegt ihr euch jetzt, ja, oder ihr seid halt nicht dabei bei der Transformation. Und leider haben die momentan die größeren Geldbeutel. Aber ich glaube, das Bewusstsein der Masse, also die Crowd oder das, was man ja auch bei Fridays for Future sieht oder anderen Massenbewegungen oder man hat es auch bei der ganzen MeToo-Bewegung und bei Black Lives Matter gesehen, die Mächtigen haben schon Angst, dass wenn sich die Menschen zusammentun, und das muss man halt nutzen. Die Frage ist dann, wenn sich dort dann Menschen drunter mischen, die auf Gewalt oder Terror aus sind, dann wird es halt schwierig, ja. Weil letztendlich, glaube ich, kriegen wir das nur friedlich hin und nicht mit Gewalt. Aber tendenziell bin ich auch eher Extinction Rebellion als Fridays for Future. Wir brauchen jetzt klare Zeichen und klare Stoppschilder, so wie du es gesagt hast. Und wir haben da jetzt mal eins gesetzt. Ob das unser Überleben sichert, das weiß ich nicht, aber es ist zumindest ehrlich.
Ja, also die Position ist auf jeden Fall klar und deutlich und der gesellschaftliche Shift, der ist auf jeden Fall da. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall nicht mehr leugnen. Moritz, ich würde gerne zu einem kurzen, schnellen Format kommen. 5 schnelle Fragen könnte man es nennen. Wir haben, 6 sind sogar, sehe ich gerade, könnte man es nennen. Wir haben es aber Purpose Preguntas genannt, so innovativ und sprachgewandt, wie wir sind. 6 kurze Fragen mit hoffentlich 6 genauso kurzen Antworten, über die du idealerweise nicht so lange nachdenken musst. Ich mache einfach mal den Anfang, wenn das okay ist. Strom, Wasser, Internet bzw. Kommunikation und Kühlung. What's next für Africa Green Tech?
Elektromobilität.
Dein Lieblingsland in Afrika und warum?
Mein Lieblings?
Dein Lieblingsland in Afrika.
Da muss ich leider nachdenken. Habe ich eigentlich nicht.
Warum nicht?
Habe ich nicht. Weil jedes der Länder, in die ich bisher reisen durfte, seine ganz eigene Faszination hat.
Mit der Antwort habe ich ehrlich gesagt gerechnet. Wenn du einen guten Tipp hättest für jemanden, der eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne starten möchte, welcher Tipp wäre das?
Sei authentisch und höre zu, was die Menschen dir sagen.
Du hast mit deiner Frau gegründet. Was ist das Beste daran, mit seiner Frau zu arbeiten?
In unserem Fall war das eigentlich eine Heilung unserer Beziehung, weil wir hatten immer einen interkulturellen Kampf, den wir durch das Unternehmen auflösen konnten. Davor waren wir nur als Privatpersonen, haben wir sozusagen immer nur wechselseitig in der anderen Kultur unsere Konflikte gehabt. Und dann konnten wir plötzlich die Konflikte in Stärken umwandeln. Insofern war das eine ganz tolle Erfahrung für unsere Beziehung.
Wenn du selbst an diese sogenannten Impact-Businesses denkst, welches kommt dir da als erstes Unternehmen in den Kopf? außer Africa Green Tech natürlich.
Tatsächlich Dialog im Dunkeln.
Verlinken wir in den Shownotes. Und dann, ich habe hier eine sechste Purpose Pregunta noch drin, stimmt. Du bist ein klarer Klimaaktivist. Ich glaube, alle haben aber Guilty Pleasures. Und deswegen, was ist dein Guilty Pleasure?
Du meinst, wo ich nicht so handle, wie ich fühle?
Ja, genau. Also Motorradfahren oder wo du sagst, ich esse Fleisch. Weiß ich nicht, irgendwie so.
Ja, ich habe eine dunkle fossile Vergangenheit und das sind tatsächlich Oldtimer. Und ich konnte mich noch nicht von allen trennen.
Alles klar, danke dir. So, ey, wenn wir jetzt noch so eine Produktionsmannschaft hätten, die da gute Töne reinhaut.
Machen wir.
In der letzten Folge erstmal hängen lassen.
Ein Oldtimer-Sound muss ich guck mal, ob ich den finde.
Ja, sehr gut. Wir haben noch so viele Fragen hier stehen, Boris. Wir quatschen hier schon ganz schön lange. Sollen wir beide noch eine Frage davon nehmen?
Ja, lass uns
oder?
Das gerne machen.
Das Schneiden gibt es ja fast sowieso nie. Wir kennen halt unsere ZuhörerInnen, die hören so 30, 40 Minuten und dann denken die, ach okay, jetzt gehe ich zur Arbeit oder jetzt ist Frühstück vorbei. Wer weiß, wo die
das
hören.
Aber lass uns das so machen, Moritz, ja. Du eine, ich eine.
Okay.
Let's go.
Okay, ich würde dich gerne fragen. Das Thema Fuck-up-Kultur ist was in der Startup-Welt zum Teil existiert, in der Konzernwelt eigentlich noch gar nicht. Bei Social Business habe ich irgendwie noch nie davon gehört, dass Leute ganz bewusst über ihre unternehmerischen Fehler zum Beispiel auch mal erzählen, um auch sich so ein bisschen zu öffnen und auch vielleicht zu motivieren, zu sagen, es läuft nicht immer alles nach Plan. Und deswegen die Frage an dich, Thorsten, wann war das letzte Mal, wo du mit Africa Green Tech mal wirklich einen Fuck-up hingelegt hast?
Na, das passiert eigentlich ständig. Ich kann das eigentlich nicht bestätigen. Es gibt sehr viele aktuelle Beispiele aus dem Social Business, wo Leute sehr selbstkritisch von Selbstausbeutung sprechen und eben das auch anprangern, dass Sozialunternehmer insgesamt ja ein Genre sind, was gesellschaftlich nicht die Anerkennung erfährt und gleichzeitig auch nicht die rechtlichen Rahmenbedingungen hat. Da gibt es sehr viele Themen. Also das Thema Selbstausbeutung Verbrennen von seiner eigenen Person, das ist, spielt eine große Rolle, auch bei mir. Bei mir ist das Hauptproblem, wo ich immer wieder an Grenzen stoße, letztendlich die eigene Sicherheit. Umso bekannter und umso größer wir werden, umso gefährlicher wird das für mich und meine Familie. Und das ist eine unheimliche Zerreißprobe, die immer wieder aufs Tablett kommt. Und wir sind im Prinzip so ein bisschen verdammt, weiterzumachen. Das heißt, wir können nicht jetzt sagen, jetzt hören wir auf, weil dann geht ja sozusagen das Unternehmen auch nicht weiter. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass wir uns immer mehr in Gefahr bringen, umso erfolgreicher wir werden. Und das ist so ein Zielkonflikt, den man eigentlich in sich hat.
Das ist ziemlich krass und danke auch auf jeden Fall für die Antwort und diese ja schon Offenbarung, weil die letzte Frage, die ich jetzt tatsächlich gestellt hätte oder auch stelle, hat auch ein bisschen damit zu tun. Normalerweise zum Ausklang von unseren Podcast-Folgen fragen wir dir unsere Gäste oder InterviewpartnerInnen immer quasi nach dem ein Benchmark-Unternehmen, was sie inspiriert oder ne, was woran sie sich orientieren. Das hast du gerade in den Purpose Preguntas schon so ein bisschen gemacht. Deswegen meine letzte Frage für heute wäre tatsächlich gewesen, ihr seid in 5 Ländern aktuell aktiv, hast du ja schon angerissen. Mich würde interessieren, wie sucht ihr die Länder aus, in denen ihr aktiv dann werdet oder seid? Und mit welchen politischen vor allem Herausforderungen oder Gefahren, wie du gerade schon gesagt hast, habt ihr vor allem in Afrika dann zu tun, wenn ihr diese Überlegungen anstellt, in welche Länder können wir gehen oder sollen wir gehen und in welche vielleicht lieber nicht?
Das sind aber jetzt 3 Fragen.
Ja, das macht der Boris immer.
Ja,
ist sneaky. Okay,
möchtest du, dass ich da, soll ich da ausführlich drauf antworten? Was dann,
das wird ist noch halt ein spannender dauern, Komplex.
Dann. Vielleicht zu deiner ersten Frage, was ist der Benchmark? Tatsächlich versuchen wir selber gerade einen Benchmark oder einen Leuchtturm zu bauen, an dem sich Menschen orientieren können. Das ist ein bisschen arrogant die Frage, die Antwort vielleicht, aber tatsächlich versuche ich, so das perfekte Social Business zu konzipieren und auch gleichzeitig noch zu beweisen, um einfach diesen ganzen Nörglern und Besserwissern zu zeigen, doch, es ist möglich. Das ist nicht einfach. Die zweite Frage, nach was suchen wir die Sachen aus? Auch hier eine etwas komische Antwort vielleicht, da habe ich mich so ein bisschen radikalisiert. Das heißt, ich suche mir immer größere Herausforderungen, weil ich einfach der Meinung bin, in dem Themenkomplex 1, dass man eben Beispiele braucht, um Menschen zu motivieren, zu folgen. Und das ist diese Inspiration, die einen ganz wichtigen Teil von meinem Leben ausmacht, dass ich eben mit Menschen wie euch zusammen sein darf und dass ich euch motivieren, Podcasts zu machen, andere motivieren, Unternehmen zu gründen. Das ist eben ein Teil von unserer Arbeit, dass wir Menschen positive Inspiration geben wollen. Und dazu brauchen wir natürlich auch möglichst krasse Beispiele, weil jetzt, sage ich mal, das 15. Flüchtlingsrestaurant aufzumachen, vielleicht nicht unbedingt jetzt so, oder Bäume zu pflanzen, ist alles auch wichtig und gut. Aber wir versuchen wirklich zu zeigen, dass extreme Veränderung möglich ist, wenn es eben mutige Menschen gibt. Die letzte Frage, was sind die größten Herausforderungen in diesen Regionen und Ländern? Das ist ganz klar natürlich der Terrorismus oder die Gefahren, die sich dadurch ergeben, dass wir in Ländern unterwegs sind, wo es de facto keinen Staat mehr gibt oder keine Polizei, keine Ordnungsmacht und wo du dann eben mit Terrorbanden oder auch Banditen zu tun hast. Das ist auch in den letzten Jahren immer schlimmer geworden und da versuchen wir uns eben drauf einzustellen. Auch hier wieder der Punkt, ich wurde neulich gefragt von einem Oberst der Bundeswehr, die in Mali ist, ob wir denn grundsätzlich auch bereit wären, im Norden des Landes zu arbeiten. Man muss wissen, im Norden sind die terroristischen Anschläge und dort ist ISIS und auch der Al-Qaida im Maghreb, also zwei wirklich böse Terroristenorganisationen. Und dort da arbeitet eigentlich niemand mehr, das ist verlassen, sich selbst überlassen. Und wir haben die Dörfer hauptsächlich im Westen des Landes, wo es im Moment noch ruhiger ist. Und dann meinte die Bundeswehr eben, ja, sind Sie denn auch bereit, dort im Norden Dörfer zu elektrifizieren? Sag ich, ja klar. Weil ich wirklich daran glaube, dass wir mit Strom, Trinkwasser, Kühlkette, Internet, zurück zu den vier Grundarten, eben Frieden schaffen können. Anders als indem wir Bomben auf die Menschen schmeißen. Und diese politische Überzeugung macht mich wiederum nicht bei allen beliebt, weil die militärische Intervention bevorzugen, die brauchen keine Zivilisten, die da mit dem Container rumrennen. Und die Terroristen wollen natürlich auch nicht unbedingt, dass man ihre Rekruten sozusagen auf andere Gedanken bringt. Das andere große Problem ist natürlich die Korruption, die einhergeht mit diesem Sicherheitsthema. Dort, wo keine staatliche Ordnung herrscht, wird sie dadurch durch Korruption hergestellt. Also wenn du an Zoll denkst oder an korrupte Polizisten, Leute, die Straßen sperren, überall, wo sich Macht ausüben lässt, geht das dann einher mit Korruption. Und auch das kriegst du nur dann geheilt, wenn du eben daran nicht teilnimmst. Und das wiederum ist sehr anstrengend. Jemanden, der dir eine Waffe ins Gesicht hält, zu erklären, dass du ihn nicht bezahlst, ist im Zweifel dann doof oder vielleicht auch eher lebensmüde. Aber wir versuchen eben tatsächlich auf der großen Ebene ganz klar aufzutreten, zu sagen, mit uns gibt's keine Kohle, also nicht für euch, macht eure Arbeit. Und das führt dazu, dass man eben in vielen Ländern etwas langsamer vorankommt. Hier hilft uns übrigens wiederum die Bekanntheit, weil auch ein Minister heute sich sehr genau überlegt. Ich will da euch ein letztes Geheimnis, wir machen eine tolle Schlussgeschichte draus.
Jawohl.
Ich war vor kurzem. Boris und ich, hängen hier dir an den Lippen, ey. Das.
Ja, pass auf, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die ist nicht, also die habe ich für 5 Minuten veröffentlicht und dann haben meine Kontakte mich mehr oder minder gezwungen, das wieder zu löschen bei Facebook. Also es ist folgende Situation, wir sind mit einem malischen Geländewagen, also wir hatten ein Auto von Mali nach Senegal geholt und waren in der Hauptstadt Dakar unterwegs. Senegal ist jetzt kein Land, was besonders korrupt ist, ja, im Vergleich jetzt zu anderen Regionen, wo das durchaus üblich ist, dass die Polizisten Geld erpressen. So, auf jeden Fall sind wir hatten Koffer oben auf dem Auto, Das ist ein Dachgepäckträger gewesen, aber die sind weder überstanden, die waren auch nicht zu schwer, waren einfach zwei Koffer, schön sauber festgeschnallt. Jedenfalls, wir fahren in so einen Kreisverkehr rein und da kommen zwei so junge Polizisten, sehen, okay, wir sind, haben ausländisches Kennzeichen, sitzen Weißer im Auto, da, den winken wir jetzt mal raus. So, und dann kam der Polizist, Fenster runter, unser Fahrer, unser malischer Fahrer, ganz freundlich geantwortet, bitte Fahrzeugpapier und so weiter. Und dann hat er gefragt, ja, was haben wir falsch gemacht? Und dann sagte er, ja, ihr habt euer Auto überladen. Und dann haben wir gesagt, nee, also der Fahrer hat gesagt, nee, das stimmt nicht. Das ist ganz ordnungsgemäß sauber verzurrt und der Dachgepäckträger ist dafür zugelassen. Ja, und dann meinte der Polizist, du hast jetzt blöd geantwortet, ich nehme deinen Führerschein weg, läuft zu seinem Motorrad, schreibt ihm einen Zettel mit einer Adresse an der anderen Ecke der Stadt, er könnte morgen seinen Führerschein wieder abholen. Jetzt musst du wissen, das ist ein sehr wichtiges Dokument, wenn du im Ausland unterwegs bist. Auf jeden Fall, mein Fahrer war völlig aufgebracht, gesagt, was soll das? Ich habe nichts gemacht und so weiter. Gut, auf jeden Fall ist meine, kam dann auf diesem Zettel raus, wir müssen bei der Polizeistation irgendwie 18.000 CFA bezahlen, das sind ungefähr 30 Euro. Und dann könnten wir am nächsten Tag unseren Führerschein holen. Jetzt musst du wissen, wenn du auf so eine Polizeistation gehst, kostet dich das mindestens einen Tag. Ja, ist ja nicht so, dass du da irgendwie reinkommst und die sagen, ah ja, schön, dass sie da sind, hier haben sie den Führerschein wieder. Du weißt, du verlierst einen Tag plus diese 30 Euro. Gut, was macht meine Frau? Die ist dann in der Regel immer diejenige, die versucht, diese Sachen aufzulösen. Also ich habe Fotos gemacht von dem Polizist, von dem Strafzettel, von unserem Dachgepäckträger und war schon dabei, das bei Facebook zu posten. Ja, weil ich war echt genervt.
Einmal da ganz so, meine kurz, Frau ist dann bei Facebook, bei euch auf dem Africa Green Tech Account mit, ich glaube, 1,3 Millionen Followern, ne? Für die Leute, die gerade
sind. Genau. Warum du das gerade auch erwähnst, ja.
Ja, wir haben da eine gewisse Reichweite. So, und sie ist dann eben zu dem Polizisten gegangen, hat mit dem verhandelt und da hat er gesagt, okay, gib mir 9.000, also die Hälfte, kriegst deinen Führerschein wieder. Und das war im Prinzip die Korruption. Ja, also der hat letztendlich uns erpresst. Und mit der Erpressung hat er sich 15 Euro erpresst von uns, weil dafür gab es natürlich keine Quittung. Ja? So, auch das habe ich dokumentiert. Ich habe so ein kleines Teleobjektiv, was ich mir vorne aufs Handy schrauben kann, habe ich schön dezent aus der Ferne diesen Deal fotografiert. Und dann kam meine Frau zu uns und sagt, so, Alter, jetzt reicht's mir, diesmal mache ich das öffentlich. Das ist inhaltlich falsch gewesen, das ist Abzocke, also was weiß ich was. Und habe mich richtig geärgert. Hab das dann auch gepostet, gegen den Willen meiner Frau. Ja, da hatten wir mal wieder so einen richtigen interkulturellen Streit. Und dann war es aber so, dass wir eben aus unserem Umfeld die Bitte bekommen haben, weil die Polizisten waren zu erkennen, ja, dass wir uns eben vielleicht doch überlegen sollten, was das dann für persönliche Konsequenzen hat, solange wir uns in der Stadt befinden. Und ich habe es dann erstmal wieder gelöscht. Ja. Interessanterweise haben den Post aber dann einige gelesen, die mich dann angeschrieben haben und gesagt, ja, warum hast du das gelöscht? Ist doch gut, dass das mal einer sagt, ja. Und das sind eben genau diese Grenzsituationen, bei denen du etwas verändern möchtest, aber letztendlich wirklich Schwierigkeiten hast, das umzusetzen. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft, wenn man eben ehrlich unterwegs ist, wenn du von ganz viel Unehrlichkeit umgeben bist. Und das ist, glaube ich, auch für Social Business ganz allgemein, und das ist sozusagen das Schlusswort, die Herausforderung, dass man wirklich intrinsisch Gutes möchte, aber letztendlich überall auf Widerstände stößt. Und da möchte ich alle eben ermutigen, kämpft weiter. Wir sind alle auf der gleichen Seite und gemeinsam können wir viel bewegen. Gemeinsam wirken.
Ja, also Boris, jetzt traue ich mich gar nicht mehr, was zu sagen. Thorsten, danke dir für die echt Wahnsinnsfolge. Und ich hoffe, wir sprechen in ein, zwei Jahren nochmal und reden dann über weitere Geschichten. Das war echt Hammer. Danke dir.
Vielen lieben Dank, Thorsten, auch von mir. Wir werden euren Weg definitiv weiter sehr interessiert und gespannt beobachten. Vielen lieben Dank, dass du uns beehrt hast. Danke dir.
Danke euch.
So, Moritz, so wollte ich seit ungefähr 7 oder 8 Wochen mal wieder einen Satz beginnen. Ich habe schon sehr vermisst. Wir haben die erste richtige Purpose Projects Episode nach der Sommerpause hinter uns gebracht. Und was soll ich sagen? Ich glaube, on record war es ungefähr genauso spannend wie danach noch off record, aber es ist ein anderes Thema. Wie lautet dein Fazit nach dem Gespräch mit Thorsten?
Boah, das war richtig geil. Also ich bin richtig hyped, muss ich sagen. Da war alles dabei. Von einer gewissen Theorie, so ein theoretischer Ansatz zu, wie man Wirtschaft versteht, zu wie Africa Green Tech eigentlich tickt, was die eigentlich machen und dann zum Schluss nochmal so ein bisschen Storytelling, was für Probleme da unten existieren. Und dann sagst du gerade noch off-record, auch noch viel passiert. Können wir gleich mal kurz droppen. Erzähl du erstmal, wie geht's dir mit der Folge? Bist du happy, dass wir wieder einen Interviewgast hatten?
Das sowieso. Und wie ich auch schon im Intro, im Einstieg mit Thorsten gesagt habe, ich hätte mir ehrlich gesagt wirklich keinen besseren Gesprächspartner für die erste richtige Folge nach dem Sommer vorstellen können, weil ich schon ein bisschen mit so einem Gesprächsverlauf gerechnet habe, weil wir uns ja auch in der Recherche vorher ein paar andere Podcasts mit ihm angehört haben natürlich. Aber meine Erwartungen persönlich wurden auf jeden Fall übertroffen, weil es wirklich, wie du sagst, so einen großen generellen Abriss aller möglichen Themen gab, weil das Themen, also der Themenkomplex an sich, mit dem die da unten zu tun haben, auch einfach sehr schwierig ist und komplex. Aber ich glaube,
meinst du denn, wir haben es geschafft, das so zu dosieren? Oder sind wir zu sehr gesprungen?
Naja, das war tatsächlich das, was ich sagen wollte als nächstes. So, das müssen dann unsere Zuhörerinnen uns am besten sagen. Ich fand schon, dass wir das ganz gut hinbekommen haben und er dann mit seinen Antworten auch. Also ich glaube schon, dass wir nicht allzu sehr thematisch durch die Gegend gehüpft sind, hoffe ich zumindest. Aber da bin ich gespannt auf das Feedback. Also ich persönlich bin schon zufrieden mit unserem Gespräch.
Yes, ich auch. Und vor allem jetzt gerade off-record haben wir gerade schon gesagt. Yes. Ich habe das hier schon mal auch in den Folgen, ja, eigentlich schon ganz am Anfang schon mal gedroppt, dass ich so eine Vision habe, dass ich gerne mal eine Chili-Soße verkaufen würde. Und zwar nicht mit dem Ziel, viele Chili-Soßen zu verkaufen, sondern eigentlich viel Impact zu generieren. Und das habe ich gerade dem Thorsten erzählt. Boris war dabei, deswegen bin ich jetzt hier auch so im Grinsen, weil Thorsten meint schon, ach, wollte eigentlich auch ganz gerne mal machen.
Dann machen wir das doch.
Und ja, der hat natürlich einen riesen Hebel bei sich. Also in Mali werden auch Chilis angebaut. Man kann da ganz, ganz viel jetzt mit Impact auch spielen. Ne? Also verkaufte Chilisoße steht für Impact XY Strom, whatever. Das wäre ja mal Wahnsinn, wäre unsere Podcast-Folge hier der Start von so einer ja, kleinen Gründung von einer Chilisoße. Who knows? Vielleicht hören wir uns das hier in ein paar Jahren an und denken so, this was the day.
Der Start einer ganz besonderen Reise.
So fühle ich mich jetzt hier auf jeden Fall gerade und ja, mit dem Gefühl würde ich sagen.
Gehen wir raus, oder?
Gehen wir raus, yes.
Besser wird's nicht, Moritz, besser wird's nicht.
Besser wird's nicht. Müssen wir irgendwie noch eine Message an die ZuhörerInnen irgendwie loslassen?
Müssen oder? Wir nicht, aber machen wir. Und die Message lautet eigentlich genauso wie vor unserer Sommerpause. Wenn euch das gefällt, was wir machen und fabrizieren, wenn ihr dann immer noch dabei seid, trotz langer Pause, was wir natürlich hoffen, dann schreibt uns und teilt uns das mit, ob es euch gefällt oder nicht, ob es spannend war für euch oder nicht. Und sonst liked, folgt, teilt und abonniert uns überall, wo es diesen schönen Podcast gibt. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge, die wir schon in Aussicht haben, aber noch nicht spoilern, weil es für uns beide, glaube ich, persönlich, Moritz, eine sehr, sehr besondere, wie immer, Folge werden könnte.
So.
Mehr sage ich nicht.
Cliffhanger hoch 100. Mach's gut, Boris.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.